DK Institutionell Assets and Values, der Podcast für institutionelle Anleger. Erfolgsfaktor Verwahrstelle, wie Sie durch maßgeschneidertes Asset Servicing Prozesse optimieren und Ressourcen schonen können, diskutieren Clemens Schürhoff, Vorstand Comalpha AG, Jörg DB, Leiter Vertrieb und Kundenbetreuung Investment Services DK und Matthias Schillei, Leiter Asset Servicing DK. DK Verwahrstelle für deutsche Investoren mit internationalem Anspruch. Mehr dazu in dieser Folge von Assets and Values. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DK Institutionell Assets and Values. Heute sprechen wir über das Asset Servicing, insbesondere über die Verwahrstelle und warum die Auswahl der passenden Verwahrstelle erfolgskritisch sein kann. Herr Schürhoff, Sie sind Vorstandsvorsitzender der Comalpha AG und beraten institutionelle Investoren bei der Optimierung von Strategien und Prozessen. Nun spielt in den Prozessen die Verwahrstelle eine zentrale Rolle. Bevor wir aber ins Detail gehen, zunächst einmal die Definitionsfrage: Wer braucht eine Verwahrstelle und was leistet eine Verwahrstelle?
Also letztendlich braucht jeder Fondsinvestor eine Verwahrstelle. Bedeutet im Publikumsfondsbereich sind das dann in der Regel Asset Manager, Vermögensverwalter, Fondsinitiatoren, die eben neben der Kapitalverwaltungsgesellschaft auch eine Verwahrstelle benötigen oder mandatieren für den Betrieb oder die Auflage von Publikumsfonds. Institutionellen Geschäft, was ja hauptsächlich Spezialfondsgeschäft in Deutschland ist, brauchen eben institutionelle Investoren eine Verwahrstelle, auch natürlich neben ihrer Kapitalverwaltungsgesellschaft. Das sind letztendlich die großen beiden Kundengruppen von Verwahrstellen. Und zu den Leistungen einer Verwahrstelle gehört erstmal relativ einfach und unsexy die gesetzlichen Aufgaben gemäß Kapitalanlagegesetzbuch. Das sind primär die Verbuchung und die Verwahrung der Vermögensgegenstände in Fonds. Dann die Fondskontrolle, die Kontrolle der KVG, die Abwicklung der Anteilsscheingeschäfte, die Abstimmung der Fondspreise. Das sind so die Basisaufgaben gesetzlicher Perspektive. Und in den letzten Jahren haben sich aber auch eine Reihe von Zusatzservices herausgebildet. Ich denke, ganz wesentlich ist die Abwicklung und das Management von Quellensteuern oder die Rückforderung von Quellensteuern oder die Organisation von Vorabbefreiung von Quellensteuer, bestimmtes regulatorisches oder aufsichtsrechtliches Reporting oder Meldewesen, bestimmte andere Zusatzdienstleistungen wie beispielsweise die Wertpapierleihe oder letztendlich auch die Integration von Direktanlagen in das Reporting, was auch ein wenig natürlich mit dem Stichwort Wertpapierleihe einhergeht.
Sie bezeichnen die Verwahrstelle gerne als Maschinenraum der Asset Management Industrie. Ohne Maschine läuft natürlich nichts. Dennoch kennen diese Maschinen nur sehr wenige. Woran liegt das, dass die Verwahrstelle bei vielen Akteuren des Front Offices noch eine Blackbox ist?
Also das liegt ein wenig auch an der historischen Entwicklung dieses Geschäftes. Vor 20, 30 Jahren war dieses Geschäft völlig im Hintergrund und letztendlich nur für Experten vielleicht relevant oder auch Kenntnis darüber zu haben. Ich glaube, 2008, die Finanzkrise und auch andere Ereignisse, also der Ausfall von Lehman als Counterparty und aber auch so Themen wie der Madoff-Skandal, haben dazu geführt, dass es weltweit, europäisch und auch natürlich in Deutschland regulatorische Initiativen gab, die in dem KAGB hier in Deutschland gemündet sind, die letztendlich die Rolle des Verwahrstellengeschäftes extrem aufgewertet haben. Bis 2013 übrigens hieß Verwahrstelle Depotbank. Das KAGB hat dann diese Bezeichnungsveränderung eingeführt. Und ein wesentlicher Punkt, der damals Einzug gehalten hat, ist, dass die Verwahrstelle unter bestimmten Voraussetzungen auch für die Vermögensgegenstände in Investmentfonds haftet. Das heißt, das war schon eine deutliche Aufwertung der Rolle der Verwahrstelle in der Prozesskette in Deutschland. Und seitdem haben Verwahrstellen auch neben den gesetzlichen Aufgaben eine Reihe von Zusatzservices entwickelt. Einige habe ich eingangs benannt. Natürlich hängt das auch dann mit der Niedrigzinsphase zusammen, so dass also letztendlich auch der Bereich von Real Assets, Immobilien, Real Estate und Alternative Assets eben ganz, ganz relevant für die Allokation war und dass das letztendlich dann auch ein wesentlicher Bereich war für Verwahrstellen, dort entsprechende Angebote zu entwickeln.
Jetzt haben Sie gerade die deutsche Verwahrstellen- und Custody-Erhebung 2023 veröffentlicht, an der mit 16 Banken alle wesentlichen Marktteilnehmer des deutschen Marktplatzes teilgenommen haben. Dabei kommen wir auf über 6.200 Milliarden an Assets under Custody und über 2.500 Milliarden an Assets under Verwahrstelle, also verwaltetes Fondsvermögen. Wie sieht der Markt aus von seiner Struktur her und über welche Trends und Herausforderungen kann man im Moment sprechen?
Also der Verwahrstellenmarkt befindet sich seit längerer Zeit in einem Konsolidierungs-Konzentrationsmodus. Das heißt, doch eine geraume Anzahl von Playern haben dieses Geschäftsfeld verlassen, haben es entweder verkauft. Jüngste Beispiele sind die ApoBank, die Helabar, die NordLB hat das Geschäft verkauft, Berenberg hat das Geschäft abgegeben, Lampe hat das Geschäft abgegeben und auch einige kleinere Häuser haben sich aus diesem Markt zurückgezogen. Bedeutet, es ist ein Skaliergeschäft, also die großen Player, die Top 3 vereinen letztendlich über 50% des verwahrten Volumens in Deutschland. Und in dem Sinne ist es schon fast ein, ich möchte es mal vielleicht etwas provokativ nennen, Oligopolstrukturen am deutschen Markt. Aber es gibt auch mittelgroße Player mit Commitment in dem Geschäft und auch kleinere Nischenplayer. Also insofern eine Menge Dynamik im Markt und ein, wie gesagt, Konzentrationsprozess.
Herr DB, Sie leiten die Vertriebsbetreuung im Investment Servicing bei der Deka. Laut BVI-Verwahrstellenstatistik rangiert die Deka auf Platz Nummer 6 am deutschen Markt mit knapp 220 Milliarden under Depository. Welche Kundengruppe sprechen Sie an?
Zunächst kennt man uns einmal als Verwahrstelle der Sparkassen, aber das greift aus unserer Sicht viel zu kurz. Wir verstehen uns als Verwahrstelle aller institutionellen Anleger im deutschen Markt. Und wenn man dann da einmal draufschaut, was wir alles anbieten können im Servicebereich, können wir sagen, stehen wir einem Global Custodian in nichts nach. Wir bieten Zugang zu über 70 Märkten in Zusammenarbeit mit einem internationalen Player an. Wir haben die komplette Bandbreite der Assets, von liquiden Anlagen wie Aktien und Renten bis hin zu den illiquiden Anlagen wie Immobilien oder auch Alternatives bei uns auf der Plattform. Und wenn man sich dann unsere marktführende Zielfondsplattform anschaut, die über 140 Asset Manager im Zugang anbietet und bei der pro Tag über 3000 Orders durchlaufen, kann man wirklich sagen, dass die gesamte Bandbreite der Deka Bank Verwahrstelle angeboten wird halt. Und wir können den Trend, der eingangs besagt wurde, zur Konsolidierung durchaus bestätigen. Wenn man sich unsere Größe der Kunden einmal anschaut, ist es eine Breite von 200 Millionen bis zu 3-4 Milliarden, die der Kern unserer Kundschaft darstellt. Das sind Größenordnungen, die für die internationalen Spieler nicht mehr wirklich von Interesse sind und für die wir klar sagen können, wir sind die Verwahrstelle für den deutschen institutionellen Anleger, der einen internationalen Zugang sucht.
Was zeichnet Ihr Verwahrstellenangebot aus? Wo macht die Deka den Unterschied zu den besagten großen Playern?
Das kann man zu Beginn mit das Stichwort Kontinuität fassen. Uns gibt es seit 1962 mit dem Verwahrstellengeschäft im Markt. Das Verwahrstellengeschäft an sich ist nicht mehr aus dem Geschäftsmodell der Deka Bank wegzudenken. Und wenn man sich die Deka Bank anschaut, mit Top-Ratings auf der Finanz- als auch auf der ESG-Seite, untermauert das Ganze. Und wenn man sich dann einmal anschaut, was unsere Basis darstellt, das sind Investoren. Wobei wir mit dem Kunden nicht nur den Investor verstehen, sondern wir auch die KVG und den Asset Manager verstehen, den wir in der Betreuung haben. Und das Ganze als Paket dann zusammengefasst, dass wir alles aus Frankfurt, aus dem deutschsprachig heraus anbieten, ist etwas, was, glaube ich, relativ einzigartig ist im deutschen Markt. Und wenn wir dann noch gucken, dass wir Spezialistenteams in Luxemburg sitzen haben, kombiniert das ganze Paket dann mit unserem sehr transparenten Pricing, ist das etwas, was wir sehr, sehr gut den Kunden entgegenbringen können. Wir bieten unseren Kunden immer an, stellt uns euer Portfolio zur Verfügung und dann rechnen wir euch darauf gerne einen sehr transparenten Preis, der absolut nachvollziehbar ist.
Jetzt haben wir ja über die umfangreichen Services der Deka Verwahrstelle gesprochen. Fehlt noch eine Leistung, die in den letzten Jahren eigentlich immer wichtiger geworden ist, ist insbesondere für Anleger, die mit ihren Beständen zusätzliche Erträge erzielen möchten. Das ist die Wertpapierleihe. Wer die Wertpapierleihe auf der Agenda hat, der braucht allerdings die Kombination aus Verwahrsteller auf der einen Seite und Master KVG aus der anderen Seite. Herr Schiller, Sie verantworten die Master KVG Services der Deka. Ganz kurz zur Definition. Was genau macht die Master KVG?
Sehr gerne. Die Master KVG bringt die Ansprüche der Investoren zum globalen Investieren zusammen, bündelt die Themen der Anlage in der Verknüpfung mit diversen Asset-Management-Kompetenzen, die wir mit einer Vielzahl von ausgelagerten Asset-Managern abgebildet haben bei uns im Hause. Und die Wertpapierleihe ist eben ein Instrument, mit dem wir mit geringem Ressourceneinsatz seitens des Investors hier diese Zusatzerträge zugänglich machen können und das in dem guten, etablierten und regulatorisch sehr hohen Rahmen der DK Investment mit der DK Bank zusammen.
Welche Mehrwerte können Sie dem Kunden außer der Wertpapierleihe noch bieten durch diese Kombination von Verwahrstelle und Master KVG bei einem Haus?
Wir verstehen uns ja als eine Master KVG, die ganz bewusst ist, integriert in ein Asset Management Konzern, in eine Asset Management Gruppe, die DK Gruppe, als Wertpapierhaus für den deutschen Markt. Das bedeutet, alles, was wir bei uns denken, beginnt wirklich damit, dass wir es von der Pike auf wahrnehmen und bis hin zum Ende tragen und gemeinsam mit unseren Fondsmanagement-Kollegen am Ende des Tages immer das Setup haben. Es muss damit Geld verdient werden mit den Maßnahmen, die wir regulatorisch im sicheren Rahmen machen. Daraus leitet sich dann ab, dass wir beispielsweise auf der Thematik des Overlay-Managements sehr kurze Wege haben, die dazu führen, dass unsere Kollegen im Quant-Team direkt auf die Bestände auch in ihren Mandatierungen zugreifen können. Das heißt, auch Feinheiten der jeweiligen Management-Aufträge können mit Derivativen oder Investitionsgradsteuerungs-Hedging gut abgedeckt werden. Die andere Thematik sind unsere Kollegen auf der Immobilienseite. Mit weit über 30, fast 40 Milliarden Assets auf der Immobilienseite haben wir hier auch eine sehr starke Kompetenz innerhalb der Gruppe. Wie macht sich das bemerkbar? Wir verwalten circa 14 Milliarden in Immobilienzielfonds und die Verknüpfung von unserem Know-how in der regulatorischen Sicht, steuerlich wie handelsrechtlich und dann der Reporting-Tiefe, gerade bei diesen intransparenten Asset-Klassen, das ist etwas, wo uns unsere Kunden suchen. Und sie suchen uns eben auch an der Stelle gemeinsam, Jörg DB und meine Kollegen auf der Master KVG auf, wenn es darum geht, Effizienzen zu heben in unseren Strukturen, beispielsweise, dass wir in der Lage sind, als DK-Gruppe den Organschaftsvorteil auch weiterzugeben. Das bedeutet, bei gemeinsamer Mandatierung entfällt eine Besteuerung von Verwahrstellenvergütung und Transaktionskosten an dieser Stelle, was in dem Geschäft, in dem wir sind, ein signifikanter Beitrag ist. Und das Ganze kombiniert mit den potenziellen Erträgen aus der Wertpapierleihe, haben wir sehr oft das Feedback der Kunden auch an uns erlebt. Mensch DK, mit euch kann ich wirklich die Kosten durch zusätzliches Geldverdienen aus Administration signifikant drücken und gut in den Griff bekommen.
Herr DB, richten wir mal den Blick nach vorne. Was sind die großen Pläne der DK-Verwahrstelle für dieses Jahr und vor allem für das nächste Jahr?
DK, ausgezeichnet als Champion der digitalen Transformation, setzt ja auf die Themen Digitalisierung und Krypto. Wenn wir uns das heute anschauen, haben wir mit DK Easy Access heute schon ein digitales Tool, was komplett online die Administration des Management von Eigenanlagen erlaubt. Auf der anderen Seite schauen wir uns das Thema Krypto an. Hier haben wir den Antrag gestellt für das Krypto-Verwahrgeschäft und hoffen Anfang 2024 von der BaFin eine positive Rückmeldung zu erhalten. Basierend auf unserer Blockchain-Plattform mit Swiat haben wir eine marktübergreifende und dem Markt etablierte Plattform gegeben, die zur Ausrichtung unseres zukünftigen Blockchain-Themas dienen wird. Das ganze Thema Digitalisierung und Blockchain wird zentral innerhalb der DK über die Open Digital Factory in die einzelnen Fachbereiche getragen und vorangetrieben.
Herr Schiller, auf Seiten der Master KVG, wie sieht's da aus? Was sind die großen Projekte für das nächste Jahr?
Genauso wie Jörg DB kann ich das genauso aufteilen. Digitalisierung, Krypto-Tokenisierung. Auf der Seite Krypto-Tokenisierung beschäftigen wir uns zusammen mit den Kollegen der Verwahrstelle um die Auflage von Publikumsfonds und Spezialfonds auf diesem neuen Weg. Wir wollen die Infrastruktur, die vorbereitet ist über unsere jeweiligen Teams, hier nutzen, um mit DK-Geld erste Mandate auf dem Weg aufzulegen. Das ist uns immer wichtig. Erstmal selbst vertesten, verproben und dann mit validen, stabilen Prozessen auf die Kunden zuzugehen. Das ist der eine Schwerpunkt. Der andere Schwerpunkt ist die Digitalisierung, so wie die Verwahrstelle mit DK Easy Access einen Weg hat, um an den Kunden heran, an die Assets heranzugehen und in den Austausch zu treten. So werden wir das mit DK Easy Funds ab diesen Ende diesen Jahres machen. DK Easy Funds steht dafür, dass wir eben mit unseren Kunden den Durchbruch durch den Tunnel machen wollen, den wir seit Jahren intern vorantreiben mit Digitalisierung von Workflows und unserer gesamten Plattform, eben in der Form Anteilsscheingeschäfte, Empfehlungen auch zur Ausschüttung oder auch Benchmark-Änderungen werden jetzt in der ersten Phase dort Bestandteil sein, auf einer digitalen Plattform hier die Aufträge, die Empfehlungen auszutauschen. Das soll ein allererster Schritt sein. Für uns als Deka-Gruppe ist wirklich eine Infrastruktur geschaffen worden durch die ganze Deka-Gruppe hindurch, die Innovation kontinuierlich macht. Und da ist Deka EasyFunds ein tolles Beispiel. Das ist auf dem internen Innovationsprozess entstanden. Der Vorstand hat die Idee unserer Kollegen gesichtet, für gut befunden, hat den Added Value gegenüber den Kunden erkannt und dann auch die Budgets gegeben. Und das ist der erste Schritt. Und ich glaube, da wird noch einiges folgen. Und da freuen wir uns sehr darauf, unsere Kunden auf die Reise auch immer wieder mitzunehmen, so wie wir das jetzt auch gemacht haben. Ein agiles Miteinander, dass auch die Entwicklung schon partnerschaftlich Hand in Hand vorangeschritten.
Und der Rollout ist für 2024 vorgesehen?
Genau. Aktuell sind wir in der Family and Friends Phase. 2024 kommt dann der große Rollout in der breiten Masse. Und so wie das institutionelle Geschäft ist, wird das aber nicht als Flächenrollout des IT-Unternehmens passieren, sondern auch dort unsere Kunden werden einzeln abgeholt, können die Option nutzen. Und ich bin überzeugt, das wird es ihnen genauso gehen wie einem Consultant, dem wir das jüngst präsentiert haben, der gesagt hat, endlich mal Digitalisierung zum Anfassen. Das habe ich am deutschen Markt so noch nicht gesehen. Von daher glaube ich, dass wir auch unsere Kunden 2024 sehr gut auf die Reise mitnehmen können.
Herr Schürhoff, wir haben jetzt viel über die Leistungen im Verwahrstellengeschäft gesprochen, insbesondere mit Fokus auf die Deka, auch die großen Trends und Entwicklungen der nächsten Jahre schon angerissen. Sie als Berater von institutionellen Kapitalmarktteilnehmern, was ist Ihr Ansatz, was geben Sie einem Anleger an die Hand, der auf der Suche nach einer Verwahrstelle ist, nach welchen Kriterien sollte er vorgehen?
Also das ist immer eine entscheidende Frage. Ich denke, die Gewichtung der Kriterien oder auch die bestimmten Ausprägungen sind sehr mandantenspezifisch, aber es lässt sich letztendlich auf verschiedene Dinge herunterbrechen. Ganz wesentlich ist natürlich das Commitment und die Stabilität des Anbieters. Also gibt es dieses Haus in 3, 4, 5 Jahren noch in dieser Struktur, in dieser Jurisdiktion? Das, denke ich, muss gesichert sein oder sollte zumindest sehr genau betrachtet werden. Daneben das Betreuungsmodell und ich denke, sage ich mal, der fachliche Fit zwischen dem institutionellen Investor oder dem Asset Manager bezüglich seiner Assetklassen, bezüglich seiner Allokationen. Da kommen dann so Themen rein, die sehr operativ sind, also Erreichbarkeit, fachliche Augenhöhe, Problemlösungskompetenz der Anbieter, dass dort eben auch Eskalationsverfahren sehr klar definiert sind, wenn es eben mal irgendwo hakt. Weiterhin sehr wichtig ist meines Erachtens die Innovationsfähigkeit, also sprich die Entwicklung, die jetzt skizziert wurden im Bereich Blockchain oder DLT, eben mitzugehen als Anbieter, in der Lage zu sein, auch digitale oder tokenisierte Assets als Registerführer anzubieten und so weiter. Das, denke ich, ist auch ein sehr wichtiges Kriterium. Letztendlich die gesamte Expertise oder die Expertisen, die Präferenzen und die Expertise und das Angebot der Anbieter müssen zusammenpassen. Und natürlich zu guter Letzt sollte nicht vernachlässigt bleiben das Preis-Leistungs-Verhältnis, also sprich die Adäquanz eines Preismodells der Anbieter zu den Bedürfnissen der Investoren. Auch da besteht eine extrem hohe Komplexität, weil eben die Preismodelle der Anbieter nicht vergleichbar sind oder nur sehr, sehr bedingt vergleichbar sind. Sprich, ich muss als Investor sehr genau hinschauen bezüglich meiner Assetklassen, bezüglich auch meiner zukünftigen Pläne, Stichwort Umschlagshäufigkeit und so weiter, Trading-Dynamik, Nutzung der Finanzinstrumente. Welches Preismodell passt denn da zu mir? Und da muss dann auch die Granularität des Preismodells entsprechend ja meinen Bedürfnissen entsprechen. Und wenn da überall ein grüner Haken dran ist, dann ist es der richtige.
Herzlichen Dank in die Runde für die Einblicke in den Maschinenraum der Asset-Management-Industrie und die Vorstellung einzelner Hebel- und Stellschrauben, die wir dort finden. Wenn Sie sich als institutioneller Anleger für weitere Informationen zum Thema interessieren, dann finden Sie diese sowie die Kontaktdaten der Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen Ihres Kompetenzteams auf unserer Webseite deka-institutionell.de. Hier können Sie sich auch zum Newsletter von Deka Institutionell anmelden, wenn Sie keine Folge von Assets and Values verpassen wollen und an neuen Perspektiven auf die strategische Asset Allocation interessiert sind. Und wir freuen uns über Fragen, Kritik und Anregungen zu unserer Sendung. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an die Redaktion assetsandvalues@deka.de. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Deka Institutionell, Assets and Values, der Videocast für institutionelle Anleger.